Schock, absoluter Schock. Ich war erstmal fassungslos. Dann die Überlegung natürlich, wie bringe ich das meiner Tochter bei, die ja, wie gesagt, betroffen ist und ja eigentlich immer drauf hofft, noch immer, dass es da irgendwann mal Gerechtigkeit für gibt.
Das Ärgerliche, das geht jetzt alles zu Lasten der Kinder.
Ich fühlte mich schon den Machtspielen von Herrn Dr. Winterhoff ausgeliefert. Da ich aber eine Verantwortung für mein Mündel hatte, musste ich an die Öffentlichkeit gehen. Wenn ich gehört worden wäre in meinem Anliegen, die Dosierung des Medikamentes mal zu reduzieren, wäre ich sicherlich nicht diesen Weg gegangen, den ich so gehen musste.
Medizin, Macht, Moral. Der Fall Winterhoff. In diesem Podcast geht es um ein nicht abgeschlossenes Strafverfahren. Der Angeklagte Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Episode 5. Abgetrennt.
Generalanzeiger Bonn, 18. Juni 2025. Im Verfahren gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff hat die Kammer verkündet, 26 der ursprünglich 36 angeklagten Fälle gefährlicher Körperverletzung abzutrennen und auszusetzen. Das bedeutet, dass im laufenden Verfahren jetzt nur noch 10 Fälle verhandelt werden. Im Anschluss an die Erklärung der Vorsitzenden Richterin Isabel Köhne legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen den Beschluss der Kammer ein.
Stell dir vor, du warst jahrelang in einem Kinderheim, getrennt von deinen Eltern und Geschwistern. Du hast jahrelang Medikamente genommen. Du hattest das Gefühl, dass diese Medikamente dich müde und teilnahmslos machen. Das hat unter anderem auch deine Klassenlehrerin beobachtet. Sie nannte dich mein Träumerle und sprach dich mehrfach an. Wo bist du denn gerade? Irgendwann war die Zeit im Heim vorbei und auch die Zeit des Medikaments, das du so lange nehmen musstest. Und auf einmal kam alles in dir hoch. Du hattest Flashbacks, Panikattacken, in der Schule funktionierte gar nichts mehr. Schließlich bist du auf eine neue Schule gekommen, dein Notendurchschnitt hat sich seitdem von 4,4 auf 2,4 verbessert. Du machst eine tiergestützte Therapie und findest langsam, aber sicher ins Leben und zu dir selbst zurück. Du erfährst, dass der Mann, der dir damals die Medikamente verschrieben hat, vor Gericht gestellt wird, angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Er bestreitet die Vorwürfe, die ihm gemacht werden. Du hoffst auf Gerechtigkeit. Der Prozess läuft schon seit mehreren Monaten. Bald soll dein Fall verhandelt werden. Denn du bist Nebenklägerin im Prozess. Und plötzlich heißt es, dein Fall ist nicht mehr Bestandteil dieses Prozesses. Dein Fall wird abgetrennt und ausgesetzt. Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer neuen Episode unseres Podcasts Medizin macht Moral zum Fall Michael Winterhoff. Wir haben euch diesmal sehr lange warten lassen, aber jetzt gibt's endlich eine neue Folge und direkt mit dabei die Nachricht, dass wir voraussichtlich jetzt recht bald sogar noch eine weitere Episode veröffentlichen können. Ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, dass es um die Situation in Kinderheimen und um das System der Jugendhilfe gehen soll. Weil aber zwischendurch doch so einiges im Prozess gegen Michael Winterhoff vor dem Landgericht Bonn passiert ist, da gibt es jetzt erstmal diese Episode, um euch da so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Ich bin Anna-Maria Bekes vom Generalanzeiger Bonn und begleite den Fall und auch diesen Prozess für euch.
Und ich bin Sabrina Bauer. Hallo. Alle Berichte zum Fall Michael Winterhoff findet ihr unter ga.de/winterhoff. Und für euch als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gilt natürlich weiterhin unser Angebot. Für 1 Euro pro Woche bekommt ihr vollen Zugang zu allen Artikeln auf unserer Webseite. Alle Infos gibt es unter ga.de/podcast-angebot.
Ganz wichtig ist außerdem, dass ihr diesen Podcast weiterhin teilt, abonniert und mit 5 Sternen bewertet, damit wir hier weitermachen können. Und wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback auf Spotify oder unter podcast@ga.de.
Ja, und Anna, dann bring uns doch erstmal auf den neuesten Stand. Du hast ja schon gesagt, es ist einiges passiert im Prozess und auch drumherum.
Ja, das kann man so sagen. Die wichtigste Nachricht dürfte wohl das sein, was die 7. Große Strafkammer im Juni beschlossen hat, nur noch 10 Fälle sollen Bestandteil des laufenden Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung sein. Die restlichen 26 Fälle wurden abgetrennt und ausgesetzt.
Zur Erinnerung, zu jedem dieser Fälle gehört ein Kind oder Jugendlicher, dem der Angeklagte ohne entsprechende Indikation und ohne ausreichende Zustimmung das stark sedierende Medikament Pipamperon verschrieben haben soll. Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe. Aber warum hat die Kammer jetzt diese Abtrennung beschlossen?
Die Strafkammer begründete ihren Beschluss mit den zu erwartenden Nachermittlungen in den abgetrennten 26 Fällen. Also die haben im Grunde gesagt, es muss noch so viel im laufenden Prozess ermittelt werden, dass das nicht zweckmäßig ist. Die Entscheidung hat die Vorsitzende Richterin Isabel Köhne deshalb als zweckmäßig und mit Blick auf den bisherigen Verlauf geboten bezeichnet. Das heißt, sie hat erkannt aus ihrer Sicht, das läuft hier zu schleppend, wir müssen immer wieder Nachermittlungen in Auftrag geben. Deshalb soll jetzt durch diese Abtrennung sichergestellt werden, so die Kammer, dass alle Verfahrensbeteiligten, insbesondere die Verteidigung, sagte sie, ausreichend Zeit zur Beschäftigung mit den Ermittlungsergebnissen hätten. Zitat, dadurch wird die Fairness des Verfahrens gewährleistet. Das hat also die Richterin in ihrer Begründung gesagt. Den Antrag der Verteidigung, das gesamte Verfahren auszusetzen, der war ja schon weit früher gestellt worden, den hat die Kammer im Übrigen abgelehnt.
Kannst du mal den juristischen Hintergrund des Ganzen erklären?
Also ursprünglich angeklagt waren ja 36 Fälle. Und in den Ermittlungen vor dem ganzen Prozess sind diese 36 Fälle aus insgesamt rund 900 Fällen rausgesiebt worden. Also in 900 Fällen oder ungefähr 900 Fällen, das hat der damalige Ermittlungsleiter vor Gericht berichtet, sind Anzeigen gestellt worden. Und aus diesen 900 Fällen sind dann 36 Fälle sozusagen rausgesiebt worden, die so ein bisschen einen Querschnitt der Fälle gebildet haben. Also es gibt da keine Extremfälle drunter, sondern die sollen eben repräsentativ sein für das, was die Anklage dem Michael Winterhoff vorwirft. Und das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, dass er Kindern und Jugendlichen ohne medizinische Notwendigkeit und ohne, dass die Einwilligung ausreichend war, dieses Psychopharmakon Pipamperon verschrieben haben soll. Nochmal, er bestreitet diese Vorwürfe. Und jetzt hat die siebte große Strafkammer eben beschlossen, 26 dieser 36 Fälle abzutrennen und das Verfahren bezogen auf diese Fälle auszusetzen. Also de facto sollen jetzt nur noch 10 Fälle erstmal verhandelt werden und die sind tatsächlich auch alle mindestens schon anverhandelt oder sogar schon komplett abgeschlossen.
Das heißt, es könnte auch bald schon ein Urteil geben.
Das ist möglich, ja. Also ursprünglich sollte der Prozess ja bis August dieses Jahres laufen. Das ist jetzt bald. Dann wurden weitere Termine bis Mitte Dezember angesetzt, als sich herausstellte, dass es eben doch sehr umfangreich in der Beweisaufnahme ist, dass einfach sehr viele Zeuginnen und Zeugen auch gehört werden müssen. Und jetzt könnte es also sein, mutmaßlich, ich weiß es natürlich nicht, dass doch schon im August ein Urteil fällt. Wenn man davon ausgeht, dass bald alle Fälle zu Ende verhandelt sind, müsste das ja eigentlich möglich sein.
Wenn man das jetzt so hört, ist das dann eigentlich nicht eine gute Nachricht, dass es schneller geht?
Ja, es kommt darauf an, wen du fragst. Ob es jetzt schneller geht, ist eine Definitionssache. Denn für diese 10 Fälle kann es sein, dass es jetzt ein schnelles Urteil gibt oder schnelleres. Aber was ist mit dem Rest? Das ist eben die Frage. Da sprechen wir ja gleich auch noch ausführlicher drüber. Aber die Begründung der Kammer ist eben Fairness und nicht Schnelligkeit.
Aber daran gibt es trotzdem viel Kritik.
Ja, sehr viel. Also die Staatsanwaltschaft hat sofort, genauso wie übrigens auch die Nebenklage, Beschwerde gegen den Beschluss der Kammer eingelegt. Und das haben die Anklägerinnen, also die beiden Staatsanwältinnen, damit begründet, dass die Abtrennung nicht der Förderung des Verfahrens diene und willkürlich sei aus ihrer Sicht. Die Polizei hat wohl die Auskunft gegeben, dass mehrere dieser nun abgetrennten Fälle inzwischen durchaus ausermittelt seien und dementsprechend auch der Kammer bald vorliegen könnten. Durch diese Abtrennung, sagt die Staatsanwaltschaft, könnte der Anklagevorwurf nur unzureichend aufgeklärt werden. Und die meinen damit insbesondere diesen Vorwurf einer Serienstraftat. Also das sind ja 36 Fälle, die sehr, sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen. Dieselbe Diagnose in den meisten Fällen, dasselbe Medikament, darum geht es ja in allererster Linie um die Verschreibung dieses Medikaments und eben, dass die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, die Aufklärung, die Winterhoff da gemacht hat über das Medikament, die wäre nicht ausreichend gewesen.
Deshalb sagen Sie, das erfüllt die Kriterien für eine Serienstraftat.
Und wenn wir jetzt nur noch 10 Fälle hier haben, dann können wir das nicht ausreichend nachweisen. Das sieht übrigens auch ein amtierender Richter an einem deutschen Landgericht so. Ich kenne den, der ist mir namentlich bekannt. Ich weiß auch, wo der, an welchem Landgericht er ist. Er möchte aber nicht namentlich genannt werden. Und der sagt, Zitat, bei einer Serientat stellt gerade jede andere Tat ein Indiz für die Tatbegehung insgesamt dar. Seiner Meinung nach kommt die Kammer, auch wenn sie diese Fälle jetzt abtrennt, nicht umhin, weitere abgetrennte Fälle in der Hauptverhandlung aufzuklären. Und deshalb, sagt er, macht diese Abtrennung aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Oder welchen Sinn es hat, das wird eben nur die Kammer beantworten können.
Und was sagt die dazu? Also was sagt die Kammer dazu?
Ja, was den Nachweis einer Serienstraftat angeht, hat Isabel Köhne das auch aufgegriffen in ihrer Begründung des Beschlusses und gesagt, dass die einzelnen Fälle nicht derart isoliert würden, Zitat, dass ein mögliches schematisches Vorgehen des Angeklagten nicht nachzuweisen wäre. Sie sagt also, durch diese Abtrennung kann trotzdem gewährleistet werden, dass möglicherweise eine Serienstraftat nachweisbar ist. Und ein Beweismittelverlust, sagt sie, droht auch nicht. Denn Beweismittel könnten ja ohne weiteres in abgetrennte Fälle eingeführt werden. Die Frage bleibt, warum macht man dann nicht alle Fälle auf einmal?
Bevor wir da weiter drauf eingehen, wie ist denn der aktuelle Stand der Beschwerden?
Ehrlich gesagt war das gar nicht mal so leicht, das rauszufinden, weil ich einfach die juristischen Wege auch nicht so gut kenne. Und erstmal rausfinden musste, was ist denn überhaupt der Gang der Beschwerde? Also erstmal hatte das Gericht in Bonn selbst die Möglichkeit, dieser Beschwerde abzuhelfen. Also das heißt im Grunde, ihr stattzugeben. Das haben sie nicht gemacht. Und dann sind die Beschwerden erstmal an die Generalstaatsanwaltschaft gegangen in Köln. Und von da aus sind sie dann ans Oberlandesgericht Köln übermittelt worden. Und das ist jetzt zuständig. Da läuft jetzt noch eine Frist, innerhalb derer die Verteidigung von Michael Winterhoff Stellung nehmen kann. Und danach wird am Oberlandesgericht über die Beschwerden entschieden. Wann das passieren wird, es gibt nämlich keine Frist dafür. Und vor allem, wie entschieden wird natürlich, das kann man einfach nicht vorhersagen.
Mhm. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für diejenigen, deren Fälle abgetrennt wurden?
Ja, für die war diese Entscheidung, die Abtrennung und Aussetzung, ein ziemlicher Schock. Also mit Schock hat es die Mutter einer Nebenklägerin mir gegenüber wortwörtlich beschrieben. Ihre Tochter Nele, die nennen wir nur so, die heißt auch nicht in Wirklichkeit so, ist heute 17 Jahre alt, hat auch mehrere Jahre im Heim gelebt und mehrere Jahre lang Pipamperon bekommen. Das ist das Mädchen, von dem ich ganz zu Beginn gesprochen habe. Und als die Mutter ihr davon erzählt hat, dass die Fälle, also dass auch ihr Fall ausgesetzt wird und abgetrennt, da hat sie wohl bitterlich geweint und gefragt, kriegen wir jetzt überhaupt keine Gerechtigkeit für das, was passiert ist. Da ist natürlich auch kein juristisches Verständnis logischerweise da. Und die können einfach mit dieser Information erstmal auch wenig anfangen und fühlen sich einfach im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie abgehängt.
Und kriegen sie Gerechtigkeit?
Ja, das ist eine gute Frage, die total schwierig zu beantworten ist. Also ganz klar, das Gericht ist natürlich der Wahrheitsfindung verpflichtet. Und es muss ein faires Urteil fällen. Das ist seine Aufgabe. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Und natürlich muss der Angeklagte ein faires Verfahren bekommen. Das ist völlig klar. Die Frage ist jetzt, ob diese gefährlichen Körperverletzungen, die Michael Winterhoff vorgeworfen werden, durch diese Hauptverhandlung nachgewiesen werden können oder nicht. Das größte Problem, das ich aber sehe, viele der mutmaßlichen Opfer haben nicht das Gefühl, dass die Kammer daran interessiert ist, die Wahrheit zu finden.
Deshalb gab es ja auch bereits mehrere Befangenheitsanträge gegen die Strafkammer, die aber allesamt abgewiesen wurden.
Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, der von der Nebenklage auch immer wieder betont wird, also von den Anwältinnen und Anwälten, die einige der mutmaßlichen Geschädigten vertreten. Also ich zitiere da auch mal aus dem Befangenheitsantrag vom Mai, ob der Richter tatsächlich befangen ist oder nicht, spielt keine Rolle. Das stammt übrigens aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs.
Okay, wie jetzt? Es geht also nicht zwingend darum, ob die Kammer um die vorsitzende Richterin wirklich befangen ist oder ob sie dieses Verfahren wirklich nicht so führt, wie es geführt werden müsste?
Ja, so haben jedenfalls die Nebenkläger ihren Antrag begründet. Also auch unter Berufen auf das Bundesverfassungsgericht und auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle haben sie betont, dass es auf den Eindruck des juristischen Laien eben ankommt, also auf den subjektiven Eindruck, den der abgelehnte Richter, in dem Fall die Richterin Köhne, erweckt hat. Die Mutter einer anderen Nebenklägerin hat mir gesagt, und ich zitiere das jetzt hier einfach mal so, die stecken doch mit dem unter einer Decke. Das ist natürlich eine total extreme Meinung, die hoffentlich völlig unbegründet ist. Aber wenn mutmaßliche Geschädigte einen derart schlechten Eindruck von der Prozessführung haben, ganz unabhängig davon, ob sie das nur beurteilen können oder ob sie damit recht haben oder nicht, dann wirft das natürlich einfach kein gutes Licht auf diesen Prozess.
Ja, es geht ja auch um sehr, sehr sensible Aussagen. Also genau. Man muss sich ja auch vor Gericht so gehört fühlen, dass man diese ganzen Details nachher teilt.
Richtig.
Und das macht es auf jeden Fall schwierig. Was passiert denn mit den abgetrennten 26 Fällen?
Ja, ganz wichtig ist, dass diese Fälle abgetrennt und ausgesetzt wurden. Das bedeutet nicht, dass die jetzt eingestellt sind. Also das Gericht hat die jetzt nicht einfach weggeschoben und will damit nichts mehr zu tun haben. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber natürlich kann es sein, dass die, wenn der Prozess jetzt wie auch immer zu Ende gegangen ist, eingestellt werden. Übrigens unabhängig vom Ergebnis des Prozesses, also egal wie da jetzt geurteilt wird. Wenn die Staatsanwaltschaft Bonn dann einer Einstellung zustimmt, dann sind die Fälle tatsächlich eingestellt. Und wenn nicht, dann muss man in diesen 26 Fällen im Grunde mit der Hauptverhandlung nochmal ganz von vorne anfangen. Das ist auch einer der Hauptkritikpunkte am Vorgehen der Strafkammer. Und darüber habe ich auch mit dem Vorsitzenden Richter AD Klaus Haller gesprochen. Der war also mal Vorsitzender Richter am Landgericht Bonn und ist heute im Opferschutz tätig. Und Klaus Haller verweist mit Blick auf diese 26 abgetrennten Fälle auf Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der beschreibt die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat und besagt unter anderem, dass ein Angeklagter ein Recht darauf hat, dass sein Verfahren schnellstmöglich abgeschlossen wird. Logisch. Aber, und das betont Haller, das gilt eben als Bürgerrecht auch für die Opfer von Straftaten. Haller sieht die Gefahr, dass diejenigen, deren Fälle jetzt abgetrennt wurden, Zitat, unter die Räder kommen.
Das heißt genau?
Naja, wenn die Fälle letztlich eingestellt werden, dann hätten die Betroffenen, mutmaßlich Geschädigten, keine Möglichkeit mehr, Ansprüche etwa auf Schmerzensgeld gegen Winterhoff im Strafverfahren geltend zu machen.
Jetzt aber mal wirklich völlig unabhängig davon, was mit diesen Fällen in Zukunft noch passiert, finde ich es wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, wie es diesen Nebenklägerinnen und Nebenklägern jetzt geht durch diese Abtrennung. Ich habe dazu mit Anwältinnen gesprochen, die Nebenklägerinnen vertreten, unter anderem mit der Bonner Rechtsanwältin Viktoria Hesseler. Und diese hat mir eben gesagt, sie sieht da in dieser Abtrennung und Aussetzung eine, Zitat, zeitlich nicht absehbare Verzögerung für ihre Mandantin. Seit sie Anzeige gestellt hat für die Mandantin, wären fast 4 Jahre vergangen, Zitat, in denen meine Mandantin auf eine öffentliche Verhandlung und damit auf einen Abschluss dieses Kapitels ihres Lebens gewartet hat. Und dieser Beschluss der Strafkammer sei, Zitat, für die Betroffenen nicht nur psychisch belastend, sondern aus opferschutzrechtlicher Perspektive inakzeptabel. Das deckt sich eben mit der Einschätzung des früheren Vorsitzenden Richters Klaus Haller. Eine andere Nebenklageanwältin, das ist die Anwältin von Nele, und sie heißt Zeda Bascha-Yildiz, die hat mir gesagt, aus ihrer Einschätzung geht das, Zitat, wieder alles zu Lasten der Kinder. Man darf eben wirklich niemals vergessen, egal wie das hier ausgeht, jeder dieser Fälle betrifft ein Kind oder einen Jugendlichen. Egal wie man dazu steht, was hier passiert ist, egal wie das Ganze ausgeht, für diese mutmaßlich Betroffenen ist das Ganze ein extrem langwieriger Prozess, bis es dann eben zum tatsächlichen Gerichtsprozess gekommen ist gewesen. Die haben jahrelang darauf gewartet, dass ermittelt wird, dass Anklage erhoben wird und dass dann schließlich diese Hauptverhandlung eröffnet wird. Wenn man sich in deren Lage versetzt, finde ich es absolut verständlich, dass die sich vor den Kopf gestoßen fühlen.
Der Prozess läuft ja trotz dieser ganzen Entwicklung weiter. Kannst du mal berichten, wie es da läuft und worum es aktuell geht?
Ja, aktuell werden 3 weitere Fälle verhandelt, von denen 2 zu Geschwistern gehören, also quasi gemeinsam verhandelt werden. Das hatten wir ja schon mal. Und über die Geschwister kann ich sicher beim nächsten Mal noch mehr erzählen. Im Mittelpunkt stand aber zuletzt vor allem der Fall von Freya Salina. Den Namen haben wir natürlich auch wie immer geändert. Sie ist heute 19 Jahre alt und stammt aus einer extrem kinderreichen Familie, die in den 2000er Jahren in mehreren TV-Dokus zu sehen war. Ich habe mir eine dieser Dokumentationen ansehen können. Diese Familie hat tatsächlich ganze 16 Kinder. Und das 16. ist im Laufe der Dreharbeiten geboren für diesen Film und das ist Freyas jüngere Schwester, um die es im Prozess auch unter anderem geht. Beide Schwestern wurden, wie übrigens die meisten Kinder aus dieser Familie, im Kleinkind- oder Vorschulalter in Obhut genommen. Das heißt, sie kamen in Pflegefamilien und dann letztlich ins Heim. Und den Eltern wurde das Sorgerecht entzogen und eine Vormünderin wurde eingesetzt.
Vormünderin? Was bedeutet das genau? Das musst du mal erklären.
Ja, der Begriff Vormund bezeichnet eine Person oder auch Institution. Das kann also zum Beispiel auch ein Amtsvormund sein. Das Jugendamt wäre das dann. Das ist jemand, der vom Familiengericht bestellt wird, um die rechtliche Vertretung und Fürsorge für eine minderjährige oder geschäftsunfähige Person zu übernehmen. Und das passiert eben zum Beispiel, wenn die Eltern eines Kindes sterben oder aber wenn ihnen das Sorgerecht entzogen wird. Und der Vormund hat das Sorgerecht dann tatsächlich inne, also der entscheidet über Erziehung, Aufenthaltsort, schulische, berufliche Entwicklung des Kindes. Er verwaltet das Vermögen des Mündels, also Mündel nennt man eben die Person, für die der Vormund dann verantwortlich ist. Er vertritt das Kind in rechtlichen Angelegenheiten und muss eben regelmäßig dem Familiengericht und oder dem Jugendamt Bericht erstatten. Und ein Vormund bzw. eine Vormünderin hat auch die Gesundheitsfürsorge für das Kind inne. Die haben wir als Eltern ja alle. Das heißt, wenn meinem Kind ein Medikament verschrieben werden soll, dann muss ich da mein Einverständnis geben. Und das macht dann eben auch der Vormund oder die Vormünderin.
Die beiden Kinder haben also eine Vormünderin bekommen. Und was bedeutet das?
Also die Kinder waren in Heimen des Vereins Kleiner Muck letztlich untergebracht. Und angebunden waren sie beim Kinderpsychiater Michael Winterhoff, also psychiatrisch angebunden. Das heißt, der hat sie untersucht, diagnostiziert und ihnen Pipamperon verschrieben. Wer da jetzt letztlich für das Pipamperon die Einwilligung gegeben hat, das ist im Prozess zumindest nicht wirklich deutlich geworden. Die frühere Vormünderin hat ausgesagt vor Gericht, sie könnte sich nicht erinnern. Jetzt muss man dazu sagen, diese Frau war eine, ich sag mal, bemerkenswerte Zeugin, die sich im Grunde an gar nichts erinnern konnte. Und das war wirklich sehr, sehr auffällig. Sie hat das dann damit begründet, dass sie unter Long-Covid leide. Und es hat auch wirklich zeitweise den Eindruck gemacht, als hätte sie wirklich Schwierigkeiten, sich auszudrücken, Worte zu finden und so weiter. Das war dann aber total irre, als sie plötzlich nicht mehr von der Staatsanwältin, von der Richterin oder von der Nebenklage befragt wurde, sondern von der Verteidigerin von Michael Winterhoff, denn auf einmal hat die sich völlig verwandelt und konnte munter und ausführlich Antwort geben und sich auch an Begebenheiten, die sie mit den beiden Kindern erlebt hatte, auf einmal genau erinnern. Es war also sehr, sehr merkwürdig und es hat sich dann auch keiner gewundert, dass die Nebenklage sich am Ende dieser Aussage vorbehalten hat, einen Antrag auf Vereidigung der Zeugin zu stellen. Im Grunde de facto, die hatten die Vermutung, dass die gelogen hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wissen wir nicht.
Was wir allerdings wissen ist, dass Michael Winterhoff die Zusammenarbeit mit dieser Vormünderin, mit Frau Stabs Vorgängerin, als, Zitat, sehr enge und konstruktive Kooperation bezeichnet oder wahrgenommen hat offensichtlich. Das geht aus einem uns vorliegenden Schreiben an das zuständige Jugendamt hervor, dass damals Michael Winterhoffs damalige Anwälte ans Jugendamt geschickt hatten.
Es kam dann dazu, dass diese Vormünderin nicht mehr für die Kinder tätig war. Sie hat das selbst so erklärt, dass sie sich überfordert gesehen hat, weil die Eltern wohl sehr stark da interveniert haben, die ja nicht mehr das Sorgerecht hatten. Und die Eltern hatten offenbar Probleme damit, dass die Kinder dieses Medikament Pipamperon bekommen haben, waren damit nicht glücklich. Es kam dann dazu, dass im Jahr 2016 eine neue Vormünderin eingesetzt wurde und das war Karin Stab. Karin Stab ist im Grunde in dem ganzen Fall Michael Winterhoff eine wirklich wichtige, ja eine Schlüsselfigur. Die hat ja damals sich an die WDR-Journalistin Nicole Rosenbach gewandt, die dann recherchiert hat und dann diese sehr beachtete TV-Reportage rausgebracht hat. Und durch diese Reportage sind dann die Vorwürfe gegen Michael Winterhoff im Sommer 2021 öffentlich geworden.
Vielleicht kannst du ein bisschen mehr über diese Frau erzählen. Was macht die beruflich? Was hat die für einen Hintergrund? Mhm. Wie ist sie überhaupt Vormünderin geworden?
Ja,
das
genau,
ist ja wahrscheinlich klar. Auch nicht einfach so.
Sondern das stimmt, ja. Also sie ist vom Beruf Sozialpädagogin, hat therapeutische Zusatzqualifikationen gemacht und sie hat in Rheinbach eine Praxis für systemische Beratung und Therapie und ist als Verfahrensbeiständin und Umgangspflegerin tätig. Und da kam sie dann auch in den Bereich der Vormundschaft und hat dann eben 2016 die Vormundschaft für diese beiden Kinder aus dieser sehr kinderreichen Familie bekommen, von ihrer Vorgängerin übernommen und sie berichtete vor Gericht, die war zum zweiten Mal jetzt als Zeugin geladen, die ist im Februar schon mal da gewesen und hat jetzt berichtet, dass vom Oberlandesgericht tatsächlich der zuständige Richter schon vorher bei ihr anrief und sagte, sie solle mal ein Auge auf die Medikation halten. Also sie war da schon aufmerksam für, aber erstmal ist das noch so weitergelaufen.
Wie ist er denn dann drauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte?
Also sie wurde offenbar von dem Schulleiter der Schule, auf der Freya Salina war, angesprochen, dass das Mädchen im Unterricht total müde wirke und dass sie teilweise sogar eingeschlafen sei. Und Karin Stab berichtete, dass sie selbst bei ihrem Mündel so komische, ruckartige Bewegungsabläufe festgestellt hatte. Also da muss man dazu sagen, das ist ein total sportliches Mädchen immer gewesen. Aber sie meinte, die hätte so teilweise beim Gehen so ruckartige Bewegungen gemacht, die ihr irgendwie roboterartig vorkamen. Und dann hat sie sich mal gedacht, okay, dann schaue ich doch mal, was nimmt die denn überhaupt für ein Medikament und was ist das für eine Dosierung? Weil sie selbst hatte nie die Zustimmung gegeben, dass es irgendein Medikament gibt. Hat also ihre Vorgängerin dann befragt, die hat sich auch da natürlich nicht erinnern können, ob sie zugestimmt hat. Und Karin Stab hat dann auf Anfrage rausgefunden, dass Freya und auch ihre Schwester Pipamperon bekamen, und zwar 90 Milligramm am Tag. Das ist also wirklich eine sehr hohe Dosis. Dann hat sie nach eigener Aussage immer wieder im Heim und auch beim behandelnden Arzt, also bei Dr. Winterhoff, gefragt, was ist das mit diesem Medikament, kann man das nicht mehr reduzieren? Wozu ist das gut? Sie hat sich aber nicht gehört gefühlt. Sie hatte das Gefühl, sie wird dann nicht ernst genommen, nicht gehört und es wird nicht gemacht, was sie sich wünscht. Obwohl sie natürlich das Sorgerecht hatte, also durchaus da befähigt und berechtigt war, Ansprüche zu stellen und Fragen zu stellen.
Und wie geht's weiter? Was hat sie dann gemacht? Was hat sie unternommen?
Also das einzig für mich Logische, was man in so einem Fall macht, sie hat sich eine Zweitmeinung eingeholt. Und zwar in der DRK-Klinik in Bad Neuenahr. Und das hat sie dem kleinen Muck, also dem Träger des Heims, und auch Dr. Winterhoff mitgeteilt. Es war dann vor Gericht auch ein Arzt von dieser DRK-Klinik Bad Neuenahr als Zeuge geladen. Das war Christian Holtkamp, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und eben ärztlicher Direktor dieser Klinik. Und er hat im Zeugenstand bestätigt, dass bei der Freya, die damals 14 Jahre alt war, sehr, sehr starke Müdigkeit festzustellen war. Und er konnte überhaupt nicht erkennen, meinte er, wobei dieses Medikament dem Mädchen, das er als völlig unauffällige Jugendliche bezeichnete, hätte helfen können. Und hat dann auch wiederum eigentlich einen von außen betrachtet logischen Schritt gemacht und gesagt, ja, das könnte man doch einfach mal schrittweise reduzieren. Also nochmal zur Erinnerung, Pipamperon darf man nicht einfach so absetzen, das kann gefährlich sein, das muss man tatsächlich ausschleichen. Also es muss nach und nach immer weniger gegeben werden.
Okay, und mit diesen Erkenntnissen ist sie dann zu Michael Winterhoff gegangen?
Ja, beziehungsweise eigentlich erstmal nur mit der Ankündigung, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Und die Reaktion auf diesen Schritt, die ist wirklich der Knaller. Michael Winterhoff hat Karin Stab nämlich deswegen und weil sie wohl Kontakte der Kinder zu den Eltern ermöglicht hat, was er nicht gut geheißen hat, wegen Kindeswohlgefährdung angezeigt. Und er hat beim Amtsgericht Sinzig angeregt, sie aus dem Amt als Vormundin zu entlassen. Das war allerdings erfolglos. Und das ist wohl auch kein Einzelfall, also auch die Mutter zweier weiterer Geschädigter hat das zu spüren bekommen. Das sind diese beiden Geschwister, über die ich eben schon kurz sprach. Die sind ebenfalls in Heimen gewesen, ebenfalls bei Winterhoff, psychiatrisch in Behandlung. Und auch sie haben logischerweise über Jahre Pipamperon bekommen. Die Mutter dieser Kinder, die war von Beginn an dagegen, dass die Kinder das bekommen. Und interessanterweise war sie das auch, weil sie selbst seit 20 Jahren amphetaminsüchtig ist. Also es ist tatsächlich eine suchtkranke Frau, die selbst vor Gericht gesagt hat, dass sie teilweise bis zu 9 Tabletten Diazepam täglich genommen hat. Das ist ein ganz starkes Beruhigungsmittel gegen Erregungs- und Angstzustände. Und sie sagt, gerade deshalb, weil sie damit eben viel Erfahrung hat, wollte sie nicht, dass ihre Kinder sowas nehmen. In dieser Familie ist auch sehr viel schiefgelaufen, das ist total klar. Anfang 2015 hat diese Mutter eine mehrmonatige Haftstrafe antreten müssen. Und der Vater, der fühlte sich dann überfordert damit, die Kinder zu erziehen. Und so sind die Geschwister, die übrigens auch vorher schon vom Jugendamt betreut wurden, dann schließlich ins Heim gekommen. Die Mutter hat dann, als sie erfahren hat, dass die Kinder Pipamperon bekamen, abgelehnt. Und daraufhin ist das dann zunächst abgesetzt worden, was völlig klar ist. Die Mutter hat das Sorgerecht, die hat die Gesundheitsfürsorge, dann darf dieses Medikament nicht mehr weiter gegeben werden. Und das ist auch so passiert. Und dann, so hat die Mutter es vor Gericht beschrieben, Zitat, hat Dr. Winterhoff dem Jugendamt einen Brief geschrieben, dass mir die Sorge entzogen werden soll. Da habe ich dann mal den Nebenklagevertreter ihrer Tochter gefragt, ob das so stimmt. Und der hat es tatsächlich bestätigt, ja. Michael Winterhoff hat dem Jugendamt damals ein Schreiben zukommen lassen, mit welchem er den Entzug der elterlichen Sorge und die Übertragung des Sorgerechts oder der Teilsorge im Bereich Gesundheit und Aufenthaltsbestimmungsrecht auf einen Vormund empfohlen hat. Und die Begründung war auch hier Kindeswohlgefährdung.
Und was ist dann passiert? Also kommt es zu einer Gerichtsverhandlung?
Ja, genau. Also es hat ein Gerichtsverfahren dann stattgefunden und tatsächlich hat die Mutter die Gesundheitsfürsorge für ihre Kinder verloren. Und der Vater hat die Medikation befürwortet und fortan haben die Geschwister dann wieder Medikamente genommen. Also die Mutter hat gesagt, ihr hätte keiner geglaubt, sie wäre die Einzige gewesen, die gegen diese Tabletten war. Und sie hat übrigens die Gesundheitsfürsorge auch bis heute nicht mehr wiederbekommen, obwohl die Tochter wieder bei ihr lebt. Jetzt muss man aber dazu sagen, wie gesagt, in dieser Familie gab es große Probleme. Beide Kinder nehmen aber heute keine Medikamente mehr.
Und was sagt Michael Winterhoff zu den Vorwürfen heute?
Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, beziehungsweise seine Medienanwälte. Und da haben sie zu beiden Fällen mitgeteilt, dass Michael Winterhoff diese Fragen nicht beantworten kann, weil er sonst, und das ist auch logisch, seine ärztliche Verschwiegenheitspflicht verletzen würde. Also die Fragen, die ich gestellt habe, die zielen auf Maßnahmen, Einschätzungen und Erklärungen ab, die im Zusammenhang mit einer Behandlung erfolgt sind. Und dann sagt die Kanzlei Höcker, die Michael Winterhoff medienrechtlich vertritt, so gerne sich unser Mandant in dieser Sache somit verteidigen würde, so unmöglich ist es ihm. Also, er kann sich dazu jetzt nicht äußern. Er wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben, warum er hier eine Kindeswohlgefährdung sah. Fakt ist, bei der Mutter ist die Gesundheitsfürsorge entzogen worden.
Im Fall von Karin Stab ist es nicht gelungen, sie als Vormünderin quasi zu entfernen.
Und bei Karin Stab, wie ging die Geschichte dann weiter?
Sie hat so ein bisschen was Ähnliches beschrieben wie diese Mutter. Auch sie hat sich hilflos gefühlt in ihrem Bemühen, diese Medikation zu reduzieren. Also wortwörtlich hat sie gesagt, und das haben wir ja auch zu Beginn im Zitat gehört, ich sah mich den Machtspielchen von Dr. Winterhoff ausgesetzt. Jetzt muss man dazu sagen, als diese DRK-Klinik eingeschaltet wurde, da ist das Psychopharmakon, also Pipamperon, erstmal auf 40 Milligramm reduziert worden, also schrittweise bis auf 40 Milligramm. Das ist also durchaus passiert. Es ist nicht so gewesen, dass er sich da völlig geweigert hat zu reduzieren. Eine weitere Reduzierung, wie sie natürlich angeraten worden war, weil der Zweitarzt ja sagte, die braucht das gar nicht, die hat der Kinderpsychiater jedoch abgelehnt, sagt Karin Stab. Und sie fühlte sich dann nach eigener Aussage genötigt, der medizinischen Behandlung durch Michael Winterhoff weiter zuzustimmen. Das klingt jetzt komisch, weil man ja sagen kann, es gibt doch freie Arztwahl. Und warum suchst du dir nicht einen anderen Arzt?
Ja, warum hat sie es trotzdem gemacht?
Genau.
Also warum sind die Kinder weiterhin dahin gegangen?
Also es war so, dass sie das Gefühl bekam, sie muss, und so nennt sie das selbst, sie muss das Gesamtpaket buchen. Und das heißt, Freier ist zur Praxis Winterhoff gegangen, zu Gesprächen, Therapiegesprächen, welcher Art auch immer, mit der Ehefrau von Michael Winterhoff. Die hat nämlich als Heilpädagogin mit in der Praxis gearbeitet. Und diese Gespräche, die haben ihr offenbar total gut gefallen und total gut getan. Da wollte sie nicht drauf verzichten. Und Karin Stab als Sorgeberechtigte hat gesagt, ich kann ja dem Mädchen nicht diese Gespräche nehmen. So beschreibt sie es selbst, ne? Wie gesagt, es ist ihre Aussage und hat deshalb dann, so wie sie es empfand, notgedrungen, eigentlich Dr. Winterhoff mitgekauft, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Also ihr wurde das Gefühl gegeben, sie kann keinen anderen Arzt nehmen als ihn, weil erstens sonst ihr Mündel nicht mehr in diese Praxis zu den Gesprächen gehen kann und zweitens wurde ihr, so sagt sie, auch von der Einrichtung vermittelt, also vom kleinen Muck, in dessen Vorstand ja Winterhoff auch saß, dass Freier nicht in der Wohngruppe bleiben könnte, wenn sie nicht zu Herrn Winterhoff geht. Mir liegt übrigens auch ein Behandlungsvertrag von damals vor, wo tatsächlich die Behandlung durch Winterhoff mit im Vertrag drinsteht. Auch wenn die Einrichtung damals sagte, dass natürlich freier Arztwahl überhaupt kein Problem wäre.
Also sie hat dann eine Art Kompromisslösung gefunden, weil sie wollte Freier das nicht wegnehmen, sie die nicht da rausnehmen und hat das dann hingenommen. Ne?
So kann man das sagen, ja.
Aber Karin Stab hat es ja trotzdem nicht dabei belassen. Ihr war es ja dann doch wichtig, mit diesem ganzen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, sie selbst sagt, dass sie nicht weiterkam, also dass sie kein Gehör gefunden hat und diese weitere Reduzierung eben nicht stattgefunden hat. Und deshalb hätte sie dann schließlich Kontakt zu Nicole Rosenbach aufgenommen, der Journalistin. Die kannte sie schon von verschiedenen anderen Beiträgen zum Thema Jugendhilfe. Und Karin Stab sagt, sie hätte einfach keinen anderen Weg mehr gesehen, ihren Mündelkindern zu helfen. Das Interessante ist, dass es um diesen Kontakt, also die WDR-Reportage, weitere Kontakte zu Journalistinnen, zum Beispiel mir, oder auch zu mutmaßlichen Geschädigten, eigentlich bei der Befragung von Karin Stab immer viel mehr geht, als um den tatsächlichen Fall. Denn um das einmal klarzustellen, der Michael Winterhoff sitzt ja nicht vor Gericht, weil es eine WDR-Reportage gab. Der sitzt vor Gericht, weil die Staatsanwaltschaft ihn angeklagt hat und weil das Landgericht Bonn gesagt hat, denn so ist das rechtlich, eine Verurteilung ist in diesem Fall wahrscheinlicher als ein Freispruch und sonst hätten sie keinen Prozess eröffnen dürfen. Das heißt, wir reden hier nicht über eine WDR-Reportage, wir reden hier über mutmaßliche 36 bzw. jetzt 10 Fälle von gefährlicher Körperverletzung. Interessant war, dass in der ersten Befragung von Karin Stab ja über einen angeblichen Screenshot von ihrer Homepage gesprochen wurde. Laut dieses Screenshots hat sie sich da gerühmt, also auf der Homepage, auf der sie ihre Praxis und so weiter vorstellt. Sie hätte, Zitat, das System Michael Winterhoff zu Fall gebracht.
Was und sagt sie dazu?
Ja, das war ganz interessant. Die war wirklich, ich war ja auch bei der ersten Befragung dabei, ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie völlig verblüfft ist, was ihr da vorgelegt wird. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, das wird sie mir nachsehen, wenn ich das sage. Ich glaube, dass sie technisch jetzt nicht ganz vorne mit dabei ist und sich das einfach überhaupt nicht erklären konnte, was da passiert ist. Aber sie hat dann ziemlich schnell belegen können, dass diese Homepage, die sie da hat, seit 2019 nicht verändert wurde. Also das ist 2 Jahre vor dieser WDR-Reportage. Und wir haben das dann auch nochmal prüfen lassen vom Chaos Computer Club. Die haben das ebenfalls bestätigt, dass es völlig unwahrscheinlich ist, dass da irgendwie sie was an ihrer Homepage verändert hat seitdem. Das würde bedeuten, es ist irgendwie ein Fake. Von wem auch immer. Und Karin Stab hat deswegen auch Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Da laufen inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Bonn auch die Ermittlungen.
Hat man denn vielleicht einen Verdacht, wo das herkommt? Also wer den eventuell erstellt haben könnte?
Es ist schwierig. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die ehemalige Bezugsbetreuerin von Freya Salina unlängst im Prozess ausgesagt hat, dass sie die Aussage auf Stabs Homepage entdeckt hätte, diesen Screenshot gemacht hätte und das dann auf einer Teamleitersitzung im Heim erwähnt hätte. Und die Bereichsleiterin hätte das Thema mit dem damaligen Geschäftsführer des kleinen Muck, das ist Klaus Dauben, besprechen wollen. Was aber dahinter steckt, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich kann nur das sagen, was ich im Prozess beobachte und weiß, dass es eben diese Strafanzeige gibt.
Kannst du denn ein bisschen was darüber erzählen, wie es jetzt Freya geht?
Ja, Freya Salina nimmt heute keinerlei Medikamente mehr, hat übrigens auch keine Diagnose bekommen.
Sie hatte ja zuvor in der Praxis Winterhoff auch diese Diagnose oder wie das bei Winterhoff jetzt heißt, tiefenpsychologische Arbeitshypothese, Retardierung im frühkindlichen Narzissmus.
Sie ist 19 Jahre alt, habe ich schon gesagt. Sie hat die Schule und eine Ausbildung zur Servicekraft abgeschlossen, möchte jetzt noch eine höhere Ausbildung anschließen. Zu ihrer Familie hat sie gar keinen Kontakt mehr und sie möchte heute nur noch bei ihrem zweiten Namen genannt werden und sagt, das hat sie auch vor Gericht so gesagt, Freya war mein altes Leben, Salina ist mein neues Leben.
Es bleibt auf jeden Fall spannend in diesem Fall und wir bleiben natürlich dran für euch.
Auf jeden Fall. Wir werden, wie gesagt, jetzt etwas schneller hoffentlich wieder eine Episode veröffentlichen können. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann meldet euch immer gerne bei uns. Wir freuen uns darüber, geben gerne Auskunft und freuen uns aufs nächste Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Okay, anfangs hieß es, die kriegen zur Beruhigung, wenn sie so aufgewühlt sind, im Saft. Aber nur ganz kurzfristig, bis sie sich akklimatisiert haben in der Gruppe. Und so weiter. Und dann, als das erste Mal ins Besuchswochenende nach Hause kam, hatte die Medikamente dabei. Und dann hieß es ja, die muss sie immer nehmen, die muss sie jeden Tag nehmen. Mhm. Und ich habe das immer nachgefragt. Bei jedem Hilfeplangespräch habe ich nachgefragt, warum bekommt sie diese Medikamente? Ich möchte das nicht. Wollte mir dann auch eine zweite Meinung einholen oder zum anderen Psychiater. Und dann hieß es, nee, das ist von der Einrichtungsleitung wäre das vorgeschrieben, dass alle Kinder beim Dr. Winterhoff in Behandlung gingen, weil es logistisch für die nicht anders möglich wäre.
Mir ist aufgefallen, dass er maximale Dosis Pipamperon bekommen hat, morgens und abends. Völlig übermedikamentiert, meiner Meinung nach. Ich habe mal in der Psychiatrie gearbeitet und hatte auch in der Jugendhilfe schon Erfahrung mit dem Medikament. Allerdings wirklich so für Notfallsituationen und nicht als Dauermedikation. Ich habe dann recherchiert und gedacht, das ist ja viel zu hoch. Ich selber hatte auch keine schriftliche Anweisung, das dem Jungen so zu geben. Also ich hatte keine schriftärztliche Verordnung und der wollte das Zeug auch gar nicht nehmen. Ich denke, das ist völlig off-label. Ne? Also der darf das eigentlich gar nicht kriegen. Ich habe keine ärztliche Verordnung. Ich gebe dem das jetzt nicht fertig. Der war da auch ganz dankbar für.
Medizin macht Moral. Der Fall Winterhoff ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Idee und Redaktion Anna-Maria Bekes. Moderation Anna-Maria Bekes und Sabrina Bauer. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.